Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Wir starten. Herzlich willkommen nochmal bei uns in der Gemeinde Jesu Christi in Grafing. Es ist seine Gemeinde, Amen. Es ist nicht unsere Gemeinde, nicht deine und nicht meine, es ist seine Gemeinde. Es ist auch die Gemeinde Gottes. Ja, es ist die Gemeinde Jesu Christi, aber es ist auch die Gemeinde Gottes. Bevor wir heute starten, möchte ich Folgendes lesen, weil ich glaube, dass das für uns ganz entscheidend ist, dass wir hier höchst sensibilisiert sind. Ich möchte lesen aus dem Alten Testament, wenngleich wir meinen könnten, das ist jetzt direkt aus der Lehre Jesu für uns die Gemeinde. Wir lesen aus 5. Mose Kapitel 13. Die Überschrift ist Entlarvung falscher Propheten. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen. Ja, Paulus sagt in 2. Korinther 11, anderer Jesus. Es gibt einen anderen Jesus, der den Menschen das verspricht, was sie gerne hören möchten. Ein menschenzentriertes Evangelium. Und anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen, ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören. Verstehen wir, Geschwister? Der Engel des Lichtes, der Satan tritt als Engel des Lichtes auf durch seine Schergen und wirkt Lügenwunder durch diese Schergen, damit er uns abziehen kann von dem wahren Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat? Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe. Der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe. Wenn der Petrus im 2. Petrusbrief schreibt, das Gericht fängt an am Hause Gottes, was meint er? Er meint das da. Gott stellt uns auf die Probe, ob wir mehr Liebe zur Wahrheit haben oder mehr Liebe zu dem, was wir gerne hören. Gott stellt uns auf die Probe. Vater, wir wollen beten, dass wir durch deinen Geist geleitet werden in die ganze Wahrheit. Dass du uns Kraft gibst, stark zu werden an dem inwendigen Menschen, dass wir diese Lügen durchschauen und ihnen widerstehen. Danke, Vater. Amen. So, die Verführung mit der Liebe Gottes, ich denke, das war jetzt eine ganz wichtige Einleitung zu dem, was jetzt kommt. Wir haben das folgendermaßen gegliedert. Gott ist die Liebe, ja, aber er ist auch die Gerechtigkeit. Es ist ein Preis zu bezahlen. Wir dürfen den Preis nicht unterschlagen. Bleibt in meiner Liebe. Und ein Zitat über die christliche Moral. Ich habe gedacht, dass du darüber lachst. Oh ja, schön. Nur was sich liebt, neckt sich, ne? So, erster Punkt. Gott ist die Liebe und die Gerechtigkeit. Wir dürfen uns darüber nicht hinwegtäuschen. Ja, Gott ist die Liebe. Aber wir schauen uns das gleich ein bisschen tiefer an. Gott ist die Liebe. Er hat nicht Liebe, er ist die Liebe, mit der er uns über alles liebt. Aber er ist auch die Gerechtigkeit. Und er ist ein eifernder Gott, der uns ganz und gar für sich beansprucht. Halte das fest. Weil er sich selbst für uns in den Tod gegeben hat. Gott ist so weit gegangen, dass er in seinem Sohn ans Kreuz geht, stellvertretend für dich und für mich. Und hier gilt Leben für Leben. Weil Gott sein Leben gegeben hat, fordert er dein Leben von dir. Dein elendes, altes, verkommenes, verlorenes Leben. Und schau mal, ein Beispiel mag sein, wie sehr Gott eifert. Um unsere Liebe, um unsere ganze Aufmerksamkeit. sehen wir, Abraham hat 100-jährig einen verheißenen Sohn, endlich. Er ist 100 Jahre alt, er hat keinen Sohn, Gott hat ihn gesegnet mit Besitztum über die Maßen, aber er hat keinen Nachkommen. Ich war gestern in einem Unternehmen und die Unternehmerin sagt, ich habe keine Nachkommen, keine Familie, keine Kinder. Eines Tages muss er doch verkaufen. Ich möchte jetzt schon verkaufen. Aber Gott schenkt dem Abraham einen Nachkommen, den Isaak. Und wo er ein Jugendlicher ist, so 12, 13 Jahre, prüft ihn Gott. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter, Frau oder Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und Gott prüft den Abraham und sagt, opfere mir deinen Sohn. Stell dir mal das vor. Der einzige Sohn, 100-jährig, sein ganzes Vertrauen jetzt in die Nachkommenschaft, die ihm Gott verheißen hat, ist in diesen Isaak. Und Gott fordert ihn. Gott prüft ihn, ob Gott ihm wichtiger ist als das Wertvollste und Liebste, was er hat, seinen einzigen Sohn. Gott prüft ihn. So ist Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Titus 2,14. Er ist es ja, Gott, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen, uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, ja, zu seinen Kindern sogar sind wir gemacht. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Unterschätzen wir das nicht, dass Gott uns voll und ganz für sich beansprucht. Warum? Weil er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ihm gehören. Wir gehören Gott. 5. Mose 4,24, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte mit einer ganz einfachen Grafik uns das ganz tief einprägen, dass die Liebe Gottes einen Preis hat. Du kannst die Liebe Gottes ablehnen. Wenn du die Liebe Gottes ablehnst, behältst du dein altes Leben, aber du verlierst das ewige Leben. Die Ablehnung der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, aus der Liebe heraus motiviert, wenn du diese Gnade ablehnst, weil du sagst, nee, fällt mir gar nicht ein, dass ich eine letzte Instanz, eine letzte Autorität über mir akzeptiere, ich bin der Chef. Ja, dann behältst du dein bisheriges elendes Leben. Aber du verlierst das ewige, das wahre Leben. Also es kostet was. Die Liebe Gottes abzulehnen, kostet dein Leben. Wenn du dein elendes Leben behalten möchtest, kostet es dein ewiges Leben. Wenn du die Liebe annimmst, die Liebe Gottes annimmst für dich, kostet es auch dein Leben. Nämlich dein bisheriges elendes, kaputtes, verlorenes Leben. Das kostet es. Wo ich die Liebe meiner Frau angenommen habe, wo ich zur Roswitha Ja gesagt habe, habe ich mein bisheriges Leben, mein Junggesellenleben verloren. Es war von einem Tag auf den anderen war das Leben anders. Die Liebe fordert immer das Leben, dein bisheriges Leben. Gottes Liebe ist noch viel, viel intensiver und erfordert dein Leben, dass wir uns da nichts vormachen. Die Menschen zuzuschütten mit so einer klebrigen Masse der Liebe Gottes, ist eine Lüge. Die Liebe Gottes hat einen Preis. Wenn wir unser altes Leben verlieren, dann gewinnen wir das ewige Leben. Es ist ein Preis zu bezahlen. Verstehen wir, dass jeder Mensch sowohl für die Annahme als auch für die Ablehnung der Liebe Gottes einen Preis zu bezahlen hat. Wieso? Wir alle kennen diese Phrase, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Jetzt habe ich eine Frage an dich, wenn du das glaubst. Wenn Gott den Sünder liebt und er hat seine Liebe abgelehnt und wenn Gott trotzdem den Sünder liebt, warum schmeißt er ihn dann in den Feuersee? Verstehen wir, was da für eine Lüge dahinter steckt? Ein Wenn wir die Liebe Gottes annehmen, dann werden wir unser eigenes Leben, unsere alte, verdorbene Natur ans Kreuz bringen. Du kannst nicht mehr so leben wie vorher. So wie ich nicht mehr so leben habe können, wo ich Ja zu Roswitha gesagt habe, wie vorher. Ich war mit meinen Freunden unterwegs, mit dem Moped damals noch. Auto habe ich dann noch mal ganz gehabt, das haben wir noch nicht leisten können. Am Chiemsee, beim Campen. Und ich habe mein Leben so gestaltet, wie es mir recht war. Aber mein Leben hat sich verändert durch diese Beziehung. Wenn wir die Liebe Gottes annehmen, dann werden wir unser eigenes Leben, unsere alte, verdorbene Natur ans Kreuz bringen. Das heißt, wir werden mit Christus sterben, damit wir ewiges geistliches Leben empfangen können. Weil ohne Kreuz gibt es keine Auferstehung. Das Kreuz ist notwendig, um aufzuerstehen mit Christus gekreuzigt. Das lesen wir hier in einem herrlichen Wort, das der Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien richtet, Galater 2,19. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Ich bin gestorben. Der Paulus sagt, ich bin gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du die Liebe Gottes annimmst, wirst du aus dieser Liebe heraus bereit sein, dein Leben für Gott zu geben. Warum? Weil er hat sein Leben für dich gegeben. Du wirst bereit sein, dein Leben für Gott zu geben. Nicht aus Zwang, weil du Angst hast, aus Liebe, weil du erkennst, die Susanne hat vorhin gelesen, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wenn du diese Liebe erkannt hast, möchtest du nichts anderes als aus Liebe dein Leben ihm geben, weil er hat sein Leben dir gegeben. Das kann gar nicht anders sein und da ist kein Zwang dahinter, da ist keine Gesetzlichkeit dahinter, da ist keine Drohung und keine Angst dahinter, da ist Freude dahinter. Der glücklichste Mensch, der zufriedenste, glücklichste Mensch war Jesus Christus, den wir je erleben. Aber er war sehr konsequent. Er hat ganz deutliche Worte gesagt. Ihr Schlangenbrut, ihr weiß getünchten Gräber, voller Totengebein innen, nach außen schön. Du willst nichts anderes mehr als ihm gehören, weil er hat sein Leben für dich gegeben. Und du hast dein Leben für ihn gegeben. Und darum ist er unser Bräutigam und wir sind die Braut. Und Gott, der Allmächtige, ist unser Vater. Das Leben des Gläubigen ist die Auswirkung des in ihm lebenden Christus. Galater 2,20, und jetzt sagt der Paulus folgende dramatische Worte. Und nicht mehr lebe ich, lebe nicht mehr, sagt er, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Welche Liebe ist es, dass Gott, der Sohn, die göttliche Majestät hinter sich lässt. Mensch wird durch eine Frau geboren, unter das Gesetz getan, ohne Sünde lebt und uns ein Beispiel gegeben hat. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt er zum Thomas. Was sagst du? Zeige uns den Vater und es genügt dir. Wer mich sieht, sieht den Vater, weil Gott in seiner ganzen Herrlichkeit in Christus gewohnt hat. Und Gott wohnt in seiner ganzen Herrlichkeit in dir, weil Christus in dir wohnt. Gott wohnt in dir. Gott, du bist der Tempel Gottes und wir die Gemeinde umso mehr. Galater 5,24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Jetzt sagst du, aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, aber diesen auch nur ein Mensch, den hast du mit Christus ans Kreuz gebracht. Dieser schwache, verlorene, sündige Mensch, der ist am Kreuz mit Christus gestorben und begraben. Und jetzt ist auferstanden ein neuer Mensch aus der Kraft Gottes. Und wir lesen im 2. Petrusbrief alles, was zur Gottseligkeit dient, hat uns Gott in seiner Kraft geschenkt. Wie? Durch das Wort und den Geist. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können. Johannes geht so weit im 1. Johannesbrief, dass er sagt, wer sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Geschwister, für uns ist diese Ausrede nicht mehr erlaubt, ich bin auch nur ein Mensch. Weil deine alte Natur ist mit Christus am Kreuz gestorben und begraben und auferstanden, ist eine neue Schöpfung. Du bist in Christus Jesus neu geschaffen, aus seinem Wort versiegelt mit dem Geist Gottes. Du hast neues Leben in dir. Gott lebt durch dich jetzt. Kolosser 2,5. Tötet nun eure Glieder. Es geht um Tod, weil ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Ich habe gestern mit einer Schwester im Herrn sehr intensiv über bestimmte Sachen geredet. Da gibt es eine Sportmission, ja, und da sind dann die Trainingsleiter, die durch den Sport junge Menschen missionieren, ja, die leben dann in schlampigen Verhältnissen. Das ist kein Spaß, das ist Unzucht. Und wenn du da sagst, naja, wenn das bei denen geht und Gott gebraucht sie in der Jugendmission, in der Sportmission, was soll ich dann so konsequent leben? Pass auf, Gott prüft dich. Gott prüft dich. Wie kann das sein, dass dieser junge Mann, der biblische Josef, jung, hübsch, kraftvoll, in eine Situation kommt, wo sein Chef weg ist und die Frau seiner Chefs, die Frau von dem Potiphar, ihn ins Bett ziehen möchte? Wie kann Gott das erlauben? Weil Gott ihn geprüft hat. Gott prüft dich. Wie entscheidest du? Glaube ist unendlich viel mehr als ein Lippenbekenntnis. Glaube ist dein Leben. In jeder Situation, sekündlich, entscheidest du dich, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Glaube ist viel mehr, als zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Viel mehr. Glaube ist dein Leben. Aus Glauben lebst du. Aus Glauben, aus der Kraft Gottes. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Tötest du die Habgier, die sagt jetzt, die 300 Euro verschweige jetzt im Finanzamt in der Einkommensteuererklärung. Töte dieses Glied. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Teufel hat sofort das Montiereisen in der Hand gegen dich und sagt, aha, 300 Euro hast du unterschlagen, du Lump. Mach doch das nicht. Erlaub doch dem Teufel nicht, irgendwie Autorität über dich zu bekommen, indem du nicht mehr integer lebst. Integrität bedeutet, du sagst, was du denkst, du tust, was du sagst und du bist, was du tust. Integrität. Göttliche Integrität aus dem Geist Gottes, von Neuem geschaffen. Wer sagt, dass er zu ihm gehört, soll auch leben, wie er gelebt hat. Um dieser Dinge willen, da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, Geschwister. Ja, wir leben doch im Zeit der Gnade. Ja, warum leben wir in der Zeit der Gnade? Was bedeutet das? Gott schaut diesem elenden Treiber noch so lange zu, bis alle herausgerettet sind aus dieser verdorbenen Welt. Und dann kommt das Gericht Gottes. Wir dürfen nicht glauben, die Schrift sagt uns so eindeutig. Der Paulus sagt es ganz klar, soll ich weiter sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Niemals. Niemals. Nur weil Gott jetzt zuschaut, heißt es nicht, dass das Gericht nicht kommt. Und wir lesen das eindeutig. Wir lesen es beim Petrus, wir lesen es in den Evangelien. Schau auf Sodom und Gomorra und wenn wir diese Welt anschauen und was heute ausgestrahlt wird über Fernsehen, wenn das nicht ähnliche Zustände sind wie damals in Sodom und Gomorra. Es wird immer schrecklicher, immer schrecklicher. Und das Gericht kommt und darum schreibt er das auf. Wenn der Herr wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Lot, wie zur Zeit Noahs. Was war denn dort? Ja, die haben den Noah ausgelacht, wo er die Arche gebaut hat in seinem Garten und sagt, er spinnt. Und sie haben die Bußpredigt nicht ernst genommen. Und dann kam das Gericht. Und heute sind wir genauso weit. Andere sagen, Petrus sagt, ja, sie sagen, wo bleibt denn jetzt sein Kommen? Wo bleibt er denn? Seit tausenden von Jahren ist es das Gleiche. Ist doch nichts anderes. Aber das Gericht kommt. Gott schaut nur zu jetzt in seiner Gnade. Aber das Gericht kommt. Da machen wir uns nichts vor, Geschwister. Und wenn du wissen möchtest, welches Gericht, es wird eine Zeit voller Trübsal sein wie nie zuvor, sagt der Herr Jesus. Das kannst du in Offenbarung lesen, ab Kapitel 4. Das Gericht kommt und es wird schrecklich sein. Und es wird ewig sein. Weil wenn ewig nicht ewig ist, dann haben wir auch kein ewiges Leben. Ewiges Verderben, sagt der Herr, und ewiges Leben. Und wenn das nicht ewig ist, das ist auch nicht ewig, dann haben wir ein Problem. Ja, das Gericht der lebenden Völker, Matthäus 24, liest es mal. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und zu den Schafen zu seiner Rechten sagt, geht hinein in die ewige Herrlichkeit. Ewig ist ewig. Weil sonst wäre die Herrlichkeit auch nicht ewig. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Da machen wir uns nichts vor, wir sind nicht besser. Wir haben genauso, sagt der Apostel hier, in diesen Dingen gelebt wie alle Welt. Aber hoffentlich nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr jetzt. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und wenn dein Kollege dir das Leben zur Hölle macht, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Aber ich kann doch nicht. Der Herr sagt, ich weiß es, aber ich kann. Wenn du im Geist wandelst, dann kannst auch du, weil ich durch dich ihn segne und ihn liebe. Und du wirst sehen, dann wandelt sich das Blatt. Durch die Liebe kannst du Situationen verändern. Und Gott schenkt dir die Kraft. Leg das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Nicht mehr übereinander reden, sondern mit dem reden. Ich kann mich gut erinnern, ich war ein ganz junger Mann, habe Verantwortung für 80 Mitarbeiter gehabt. Und dann kamen Mitarbeiter zu mir und haben gesagt, Herr Thalhofer, der und der hat dies und dies gesagt. Dann habe ich immer gesagt, Moment bitte. Ja, der Max hat dies und dies gesagt. Moment bitte, eine Sekunde. Max, hast du einmal kurz Zeit? Komm mal rein. So, was hat der Max gesagt? Ach, du hast nichts mehr zu sagen. Schau, dass du hinauskommst. Schau, dass du hinauskommst. Wir dürfen nicht mehr übereinander reden, wir müssen miteinander reden. Belügt einander nicht. Das Schlimmste, was wir Menschen antun können, ist, dass er die Wahrheit nicht wert ist. Das ist das Allerschlimmste, wenn der Mensch erkennt, ich war ihm die Wahrheit nicht wert. Er hat mich belogen. Wie schrecklich ist es, wenn wir belogen werden. Lügen wir doch nicht. Wir müssen nicht alles sagen. Wir müssen nicht alles sagen. Aber was wir sagen, muss die Wahrheit sein. Manches Mal ist es auch notwendig, dass uns der Herr den Mund zuhält. Und den neuen, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Das ist wie wirklich, du hast dein altes Gewand abgelegt, ein neues angelegt, du bist jetzt neu. Du bist ein neuer Mensch, der erneuert wird, ständig, jeden Tag erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das sagt die Schrift im 1. Johannes, wenn er kommt, werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein in seiner Herrlichkeit. Und das ist hier gemeint, zur Erkenntnis, wenn wir Christus erkennen. Je mehr wir in der Liebe wandeln, je mehr wir im Geist wandeln, umso mehr werden wir Christus erkennen. Erkennen heißt intime Gemeinschaft mit ihm haben. Und umso mehr wird er uns umgestalten in sein Bild. Und das ist, was Gott möchte. Dass wir den Charakter Jesu Christi annehmen, damit er uns ertragen kann in der Ewigkeit. Am Tisch des Vaters. Wir sind Hausgenossen Gottes. Im tausendjährigen Reich, das ist so schön, werden wir ein irdisches Reich haben, Israel, und ein himmlisches Reich, das Reich des Vaters. Das Reich des Sohnes auf der Erde in dem tausendjährigen Reich. Und das Reich der Himmel, das Reich des Vaters. Und da bist du und ich, weil wir Kinder sind. Wenn wir die Liebe Gottes ablehnen, ja, Gott Gott ist doch die Liebe. Gott liebt jeden Menschen, ob du ihn suchst oder nicht suchst, ob du dich für ihn interessierst oder nicht. Unsere Erfahrung zeigt, dass Gott jeden liebt. Ja, weil die Schrift dürfen sie ja nicht mehr anführen, weil das nicht stimmt. Dann sagen sie eben, unsere Erfahrung zeigt. Wenn Gott, nochmal, ich sage es nochmal, wenn Gott den Sünder liebt und er nimmt seine Liebe nicht an, warum schmeißt er ihn dann in den Feuersee? Das ist eine Lüge, dass Gott den Sünder liebt, Klammer auf, der seine Liebe ablehnt, Klammer zu. Gott hasst den, der nicht in seiner Liebe bleibt oder nicht seine Liebe annimmt. Er liebt ihn nicht. Warum? Weil er das ewige Gericht für ihn vorbereitet hat. Dann, wenn wir die Liebe Gottes ablehnen, dann gehen wir mitsamt dieser sündigen und von Gott getrennten Welt in die Verdammnis und sind auf ewig verloren. Das heißt, wir haben das ewige Leben bei Gott nicht erreicht und haben es damit für immer verloren. Wer mich hat, sagt der Herr Jesus, wer mich hat, hat das Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Hast du Christus? Hast du den Geist Christi in dir? Wenn nicht, kannst du dich tausendmal ein Christ nennen. Du bist verloren. Weil wer den Geist der Sohnschaft nicht hat, der ist kein Kind. Die Heike ist meine Tochter. Aber der Alfred ist nicht mein Sohn. Ich hätte ihn gerne als Sohn. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht. Auch wenn der Alfred sagt, ich bin der Sohn vom Reinhold, dann stimmt es einfach nicht. Es wäre gelogen, weil er ist der Sohn vom Adnan und der Sohn vom Vater im Himmel. 1. Korinther 11, 32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Diese Welt wird nicht gerettet. Das ist eine Lüge, die aus der Tiefe der Hölle kommt. Dass wir diese Welt retten. Nein, unser Auftrag ist, Ekklesia, Menschen herauszurufen aus einer verlorenen, verfluchten, sündigen Welt, die dem Gericht entgegengeht. Das ist die Wahrheit aus der Schrift. Alles andere ist erfunden von Menschen für Menschen. Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Diese Welt wird verurteilt. Die ist verurteilt von Gott. Im Gegensatz dazu hat Gott vor Grundlegung der Welt diejenigen, die nach seiner Vorsehung das Gnadengeschenk der Erlösung annehmen werden, in das Buch des Lebens geschrieben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du stehst in dem Buch drin oder du stehst nicht drin. Eingetragen wird keiner mehr. Gelöscht kann jemand werden. Aber eingetragen wird keiner mehr. Vor Grundlegung der Welt. Das ist die Wahrheit der Schrift. Ich möchte es dir gleich zeigen. Im Epheser 1, 4 sagt der Geist Gottes durch den Paulus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das ist Gottes Wahl. Du hast es angenommen oder nicht. Aber Gott hat dich gewählt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Nicht, dass wir auf allen Wolken schweben und ein herrliches Leben haben. Nein! Warum hat er uns erwählt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein lieben? Was heißt heilig? Abgesondert für Gott. Du lebst nicht mehr, wie diese Welt lebt. Das heißt heilig. Du bist ein Heiliger. Warum? Weil du abgesondert bist. Für Gott. Herausgerufen. Offenbarung 17, 8. Das Tier, das du gesehen hast. Tier ist immer Symbol für politische Macht. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht. Und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, und jetzt hör zu, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Und dann geht es weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, Christus, weil ihm ist alles Gericht übergeben, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und die Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das heißt, bitte versteht es nicht falsch, was hier Gott meint ist, das, was in den Büchern steht, ist nur aufgeschrieben, damit den Menschen bewusst wird, wie gottlos sie gelebt haben. Drum ist es aufgeschrieben. Die Werke retten uns nicht. Das ist nicht aufgeschrieben, ja, der hat so und so viel Opfer gegeben und hat da Waisenhäuser unterstützt. Das mag alles drinstehen, aber das rettet dich nicht. Das ist nur aufgeschrieben, damit du erkennst, wie gottlos du gelebt hast. Damit du erkennst, dass deine Knie sich beugen vor dem Herrn und sagen, ja, zu Recht verdammst du mich, zu Recht richtest du mich. Ich habe deine Liebe nicht angenommen. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Und jetzt schauen wir her, was hier steht. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Das ist der zweite Tod. Und der zweite Tod, da gibt es keine Auferstehung. Nur für den ersten Tod, für dein irdisches Leben, gibt es eine Auferstehung. Du findest nirgends in der Schrift, dass es aus dem zweiten Tod eine Auferstehung gäbe. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, bedeutet zweiter Tod, endgültiger Tod, getrennt von Gott. So, bevor ich an den Adnan übergebe, diese Folie noch. Adnan, ich bin sowas von voll in der Zeit. Eine Minute vor halb. Wenn wir nur die Liebe Gottes predigen und den damit verbundenen Preis unterschlagen, dann verführen wir alle Menschen. Dann verführen wir alle Menschen. Und es ist ein schlimmes Geschwür. Ich habe auch heute im inspirierten Wort geschrieben, dass der Sauerteig der Lüge das ganze Mehl durchsäuert. Manche verstehen das falsch und sagen, schau mal her, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 5 Scheffel Mehl mengte, bis alles durchsäuert wurde. Da schau her, das Himmelreich wird doch sich ausbreiten auf der ganzen Erde und dann können wir sagen, Jesus, jetzt kann es kommen, wir haben alles gerichtet. Jetzt kann es König sein in deinem Reich, das wir aufgebaut haben. Ja, Schande. Die Schrift meint, dass dieses Mehl, die Reinheit des Mehles, durch den Sauerteig der Lüge durchsäuert wird. Und lies Matthäus 13, die ganzen Gleichnisse Jesu. Das Reich der Himmel ist hier auf der Erde, aber nicht sichtbar. Es ist in dir und in mir. Und viele werden sagen, ich bin Christ. Das sind die faulen Fische im Netz. Und das Ende der Weltzeit ist die Ernte. Und dann wird er die Engel senden. Und dann wird offenbar werden, wer ein schlechter Fisch ist und weggeworfen wird. Sowohl die wahren Gläubigen als auch die Ungläubigen verführen wir. Und der Teufel ist unglaublich geschickt, indem er die Menschen verführt. Ja, wenn die Schergen des Teufels mit Schwefelgestank und Hörnern auftreten würden, dann wäre das leicht entlarvt von uns. Oder wenn sie mit 20% Wahrheit und 80% Lüge kämen, jeder einigermaßen stabile Christ würde das entlarven. Aber nein, sie kommen mit 80-90% Lüge und mit ein bisschen Gift und du schluckst den Köder. Und wenn du nicht aufpasst, hast du die Prüfung Gottes nicht bestanden, weil Gott prüft dich. Hast du die Liebe zur Wahrheit oder hörst du auf das süße Gift? Wäre doch so schön. Gott hat eigentlich eine neue Frau für mich, die alte damals, die habe ich selber gewählt, das war nicht von Gott. Aber jetzt, Francesca, du bist von Gott für mich. Das war damals meine Entscheidung, Gott hat eine ganz andere. Entschuldige, verzeih mir Gott, dass ich so lange in Sünde gelebt habe. Jetzt machen wir eine ganze Sache. Ja. 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 Warum? Warum verführen wir die Gläubigen und die Ungläubigen? Weil wir den Preis verschweigen, der für die Liebe Gottes bezahlt werden muss. Was? Es gibt einen Preis zu zahlen. Aber was ist denn der Preis, den wir für die Liebe Gottes zu bezahlen haben? Und das ist das Stichwort für den Adnan.
So, jetzt machen wir nahtlos weiter. Die Liebe Gottes, ganz kurz zurück. Wie bekommt man dieses Angebot der Liebe Gottes? Gott hat die Welt geliebt. Wie bekommt man seine Liebe? Er hat sie geliebt. Wie bekommt man sie oder wie kann man sie ablehnen? Er hat sein Wort offenbart, verkündigt, was ihm unser Vater im Himmel aufgetragen hat. Und wer glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, von Gott gesandt ist, der wird vom Neuen geboren. Dann wird er mit dem Geist der Kindschaft versiegelt. Dieser Geist hat die göttliche Liebe in sich und somit in dem Neugeborenen. So wie Reinhold vorhin gesagt hat, die Heike oder der Alfred haben jeweils unsere DNA, Geist der Kindschaft. Derjenige hat nicht geglaubt, hat die Liebe abgelehnt. Mehr als sein Sohn für die Welt zu senden und für sie zu opfern. Größere Liebe kann man nicht zeigen. Wer sie abgelehnt hat, ist nicht vom Neuen geboren und somit hat den Geist der Kindschaft nicht und somit auch die Liebe Gottes nicht. Und jetzt haben wir als Titel, die Liebe Gottes, sie anzunehmen oder abzulehnen, hat einen Preis. Und wir haben eine schöne Grafik auch gesehen, die ewige Verdammnis oder das ewige Leben. Aber wir müssen auch daran denken, ewig bedeutet ab jetzt. Also ewig ist nicht, wenn wir tot sind. Viele meinen, naja, ich will jetzt mein Leben leben und dann, wenn ich nicht mehr da bin, dann beginnt das ewige Leben. Nein, ewig beginnt jetzt. Warum? Weil wir diesen Geist der Kindschaft jetzt schon haben. Und dieser Geist ist ewig. Und unser neuer Geist, der neu geschaffen ist, ist auch ewig. Aber unser Leib ist nicht ewig. Stirbt von Tag zu Tag immer weiter ab und irgendwann sind wir leiblich tot. Unser Leib ist dann, geht wieder zur Erde zurück. Deshalb heißt es nur eine Anzahlung. Wir haben nur eine Anzahlung. Also ein Teil dieser Heilsverkündigung oder Versprechen von Gott haben wir schon bekommen. So, und jetzt müssen wir schauen, was ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir Gottes Liebe angenommen haben oder abgelehnt haben. Wenn wir die Liebe Gottes angenommen haben, lass uns mal hier auf dieser Erde erstmal vergleichen. Werden wir ein Leben haben und die Frucht der Liebe, Frucht des Geistes bringen? Jetzt, was ist das? Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Enthaltsamkeit, Treue, Sanftmut, herrliches Leben. Hier auf dieser Erde. Es ist ja nicht so, dass erst wenn wir gestorben sind, haben wir diese Frucht des Geistes, sondern hier. Und was ist die Frucht der anderen, die die Liebe Gottes abgelehnt haben, haben wir bei der Begrüßung gelesen in dem ersten Johannesbrief Kapitel 2. Gier des alten Menschen, begehrliche Blicke prahlen mit Macht und Besitz. Also, die anderen zahlen jetzt schon den Preis. Sie haben ein elendes Leben, jetzt schon. Egal, wenn man uns die Leute anschaut, ob sie viel Geld haben oder wenig, ob sie gesund sind oder nicht, ob sie sportlich sind, einem Sportmission, was weiß ich oder nicht, das ist völlig gleich. Haben dieses Leben. Die laufen einem Phantom hinterher und meinen, sie werden glücklich werden. Sie werden die Frucht des Geistes erreichen. Aber was sie haben, eben die Frucht dieser Welt. Gier, Gier, Gier und immer mehr. Ob er jetzt eine Frau von Gott bekommen hat, sucht er die zweite. Ob er genug Geld bekommen hatte, sucht noch mehr. Ob er jetzt genug Macht hatte, will er noch mehr. Elendes Leben. Und dann später, wenn die beiden diese Welt verlassen, diese Erde verlassen haben, die jetzige Erde, was passiert dann? Mit denjenigen, die die Frucht des Geistes hier haben, also herrliches Leben schon hier. Natürlich, ihr Fleisch müssen sie bezwingen, tagtäglich. Sich verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und ihnen nachfolgen. Mein Wille nicht geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Aber was passiert? Da werden sie bei der Entrückung einen verherrlichten bzw. einen göttlichen Leib bekommen. Und dann, wie unser Herr Jesus Christus, werden sie in den Himmel auffahren. Und dort werden sie die Herrlichkeit Gottes haben. Und die anderen werden in die ewige Verdammnis gehen. Und da gibt es den zweiten Tod und da werden sie auch dort diese ewige Verdammnis sehen. Also die einen werden die Herrlichkeit der Liebe Gottes offenbaren, die werden der Welt offenbart und die anderen werden seine Gerechtigkeit offenbaren. Liebe und Gerechtigkeit, beide werden das offenbaren. So, und was ist der Preis jetzt? Beide müssen den Preis bezahlen. Wir haben unsere verdorbene Natur, die grausam ist. Keine Freude, keine Liebe, kein Frieden. Aber das glaubt kein Mensch. Wir haben öfters gesagt, wieso kann ein Mensch so ignorant sein, eigentlich so blöd sein, elendes Leben schon auf diese Erde zu führen. Aber sie glauben nicht, sie meinen, das ist besser als Friede und Freude und Lieben und Enthaltsamkeit. Sie meinen, nein, das ist nie gut. Da soll man alles eben das tun, was man kann und was man sich wünscht. Wenn wir nur die Liebe Gottes predigen und den damit verbundenen Preis unterschlagen, dann verführen wir alle Menschen. Wir wissen nicht, wessen Namen im Buch des Lebens eingetragen ist. Deshalb sollen wir alle Menschen lieben, auch die Sünder lieben. Gott weiß es. Das will der Mensch auch nicht erkennen und auch nicht anerkennen, dass Gott nicht wie wir, einfach Mensch, der dreidimensional ist. Gott kennt die Zukunft. Er weiß, warum er Jakob geliebt hat und Esau gehasst hat, als sie noch in dem Bauch ihrer Mütter waren. Gott weiß es, aber wir nicht. Und deshalb dürfen wir nicht jemanden hassen, weil er Sünder ist. Wir wissen nicht, vielleicht ist er doch ein Kind Gottes. Sein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Was Gottes Plan ist, wissen wir nicht. Und deshalb müssen wir immer alle lieben und auch die Wahrheit sagen. Und wenn wir sagen, kein Preis, dann bekommen sie nicht. Wir können sie belügen und sagen, pass auf, komm, kostenlos, liebe Gottes. Kostenlos kommen sie alle. Auf dem Flohmarkt, Reinhold erzählt mir immer wieder, was er dort an Maxlrein findet für Versammlungen. Das ist eine Massen an Menschen dort zu sehen, Flohmärkte allgemein. Aber die Wahrheit, da hauen sie alle ab. Aber es bringt ja nichts. Dort mag sein, dass du umsonst irgendwas bekommst auf dem Flohmarkt, aber die Wahrheit für das ewige Leben, was hier beginnt, hat einen Preis. Und wenn wir sagen, kein Preis, dann haben wir die Leute belogen, sie bekommen nicht. Ja, ich habe ein neues Leben, hat er aber nicht. Ja, ich bin Kind Gottes, ist er aber nicht. Warum? Weil er keinen Preis bezahlt hat. Sowohl die wahren Gläubigen als auch die Ungläubigen. Warum? Weil wir den Preis verschweigen, der für die Liebe Gottes bezahlt werden muss. Was? Gibt es einen Preis zu bezahlen? Da war deine Folie, Reinhold. Das kam mir bekannt vor. Der Preis ist unser Leben, so oder so. Wir geben das alte Leben ab, bekommen wir ein göttliches Leben. Geben wir das alte Leben nicht ab, da bekommen wir kein göttliches Leben. Dafür werden wir den Preis mit dem verdammten, elenden Leben hier und noch viel schlimmer, wenn die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird und bis in die Ewigkeit. Entweder wir verlieren unser altes Leben, bisheriges Leben jetzt und gewinnen dafür das ewige Leben, oder wir behalten unser altes Leben, bisheriges Leben und verlieren dafür das ewige Leben. Manche Verführer verschweigen den Menschen den wahren Preis. Warum? Also manche Leute, also die Verführer allgemein, die falschen Lehrer und Propheten und die Apostel und was weiß ich, wie die sie alles nennen, die besonders Gesalbten, nicht alle machen das bewusst, die allermeisten wahrscheinlich sogar unbewusst. Und jeder hat seine eigene Motivation. Jetzt haben wir halt nur zwei Gruppen. Mit welchen Motivationen erzählen sie diese Märchen? Die sagen, nein, die Liebe Gottes, dafür musst du nichts bezahlen, du brauchst nur Ja zu sagen und dann hast du alles. Stattdessen nenne sie ihnen einen selbst ausgedachten Preis wegen ihrer eigenen Interessen. Es kostet dich nichts, du musst nur Ja sagen. Einen anderen Preis gibt es nicht, nur Ja sagen. Nur Provision gibt es natürlich. Dafür eine Provision für den Heilsvermittler. Also du musst am Sonntag kommen und deinen Groschen in den Beutel reinwerfen. Das ist für mich, ich muss auch leben. Haben wir die Botschaft vorbereitet, das kostet was. Da haben wir einen Haufen Stunden gesessen, an anderen Tagen haben wir geschlafen vielleicht, haben wir sehr Sorge gemacht auch. damit die Leute auch immer wieder kommen. Also nicht sagen, du musst dein Kreuz, dein altes Leben ans Kreuz bringen, damit du frei wirst. Na, na, ein bisschen Balsam drauf auf die Wunde, bis die Creme weg ist, dann kommst du nochmal ein bisschen Creme drauf. Begleiten, ja, aber begleiten zur Umkehr. Und nicht begleiten, damit sie in ihrem alten Leben der Einzelne, der angefochten ist, bleibt. Wenn man einen Bruder, die zittrigen Knie, da haben wir letzte Woche die Botschaft gehabt, wir sollen die zittrigen Knie stärken. Die Geschwister, die leiden, die müssen wir auch begleiten und trösten und ermahnen und helfen. Aber nicht als Daueraufgabe, sondern damit sie umkehren, damit ihr Leben gerettet wird. Andere Verführer meinen, sie verschweigen, also wir nehmen kein Geld. Ich arbeite, sagen andere, ich verdiene mein eigenes Geld. Sie verschweigen am Anfang den Preis, bis die Menschen Ja gesagt haben und Gott ihnen seinen Geist gegeben hat. Ja, wenn ich ihm gleich sage, du musst dein altes Leben ans Kreuz bringen, du musst dich jeden Tag selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen, dann hauen sie ab. Ich sage ihm, du musst gar nichts machen, da bleibt er da. Dann gibt ihm Gott seinen Geist und dann sage ich es ihm, in aller Regel, sagen ihm nachher auch nicht. Warum? Weil sie selber nicht so leben. Da trauen sie auch nicht mal, das zu sagen. Aber jetzt, ob sie so leben oder nicht leben, lassen wir das beiseite. Die Frage, ist das wirklich die Wahrheit, was Gott will, dass wir den Menschen den Preis verschweigen und sie reinlegen, mehr oder weniger? Gell? Komm, du kriegst eine Wohnung, kostet nichts. Erst wenn du eingezogen bist, sage ich dir, komm mal her, 400.000. Betrug, das kann doch nicht sein. Ja, erst wenn er eingezogen ist, kann er nicht mehr raus. Ja, der wird rausgeworfen. Lukas 14, 26, 30 lesen wir, wenn jemand zu mir kommt, sagt der Herr, persönlich, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, haben wir vorhin von Reinhold kurz zusammengefasst gehört, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. Hier müssen wir schauen, es ist ja nicht so, dass jetzt wir unsere Frauen und Kinder und Väter und so weiter hassen sollen. Nein, wir sollen alle Leute lieben. Aber nicht so lieben, dass mehr als Gott lieben. Jetzt auf einmal tut man das, was die Frau, was der Mann, was der Sohn, was der Vater und Tante macht. Nein, Gott an erster Linie. Und wenn du wegen mir sie verlässt, wenn sie dich daran hindern, dann bist du meiner nicht wert, sagt er. Sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst, zuvor, nicht hinterher, der hat 5 Euro übrig gehabt, hat alles versoffen, die letzten 5 Euro von dem Monat, und dann geht er hin, der will irgendwie ein Schloss kaufen. Du weißt nicht, was das kostet. Es gibt Schlösser, die für 1 Euro verkauft werden. Mag sein, dass er für 5 Euro 5 Schlösser bekommt, aber in der Regel sind mit Auflagen verbunden, dass er vielleicht viele Millionen nachher zahlen muss. Und dann kommen die Pfänder und binden ihn an den Füßen und verschleppen sie irgendwo hin. Ne? Das hilft ja nichts. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn vor euch der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. Ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Überleg mal, was das für Preis ist. Das ist in dem gleichen Zusammenhang mit dem Preis der Nachfolge. Das ist ja nicht aus einem anderen Zusammenhang herausgerissen, das müssen wir im Zusammenhang sehen. Genauso mit dem Leben der Frau, des Vaters, des Sohnes und so weiter, aber auch mit der Nachfolge und dann hier mit den Kosten. Zuvor, überleg es dir, bist du bereit zu zahlen? Wenn du mir glaubst, bist du immer bereit. Wenn du glaubst, dass du ein herrliches Leben hier hast, ob du Verfolgung hast oder viel Geld oder wenig, mehr Ansehen, weniger Ansehen, ist es alles uninteressant. Aber wenn du bereit bist, wenn du mir glaubst, dann wirst du bereit sein. Und das Glaubensgeschenk ist ein Gnadengeschenk auch wiederum. Warum glauben die anderen nicht? Können wir nicht erklären. Können wir nicht erklären. Es ist einfach herrlich. Ich habe viele Bekannte, Freunde, Verwandte und so weiter. Glaubt keiner? Also, viele glauben schon, einige glauben schon, aber viele glauben auch nicht. Das kann ich nicht verstehen. Na, bleiben in ihrem Leben mit ihren Problemen. Und wenn der eine ein bisschen älter wird und zerbrechlich wird, dann weiß er nicht mehr, ob er noch leben will. Jeder hat seine Pläne für das Ende seines Lebens. Der eine geht in die Schweiz, der andere geht nach Honolulu. Ich weiß es nicht. Ja klar, wenn man keinen Sinn mehr in diesem Leben sieht, sagt, ja, früher habe ich was als Sagen gehabt, jetzt hört keiner mehr auf mich. Prahlen mit Macht und Besitz kann ich auch nicht mehr. Begehrliche Blicke, die machen mich nur fertig, weil ich auch mit meinen begehrlichen Blicken nicht mehr erreichen kann. Ich schaue zwar, aber keiner erwidert meine Blicke. Sagt er, das ist ein elendes Leben. In der Tat, elendes Leben. Aber elendes Leben auch vorher hatte gehabt, dieser Mensch. Warum? Weil er eben alles trügerisch ist, was er hat und meint auch zu haben. Das gilt auch für die wahren Gläubigen der Gemeinde. Es ist ja nicht nur so, dass wenn einer Gott noch nicht angenommen hat, als Herr, als Heiland und vom Neuen geboren ist. Nein, das gilt auch für uns. Und das ist der Grund, warum wir heute auch diese Botschaft haben. Ja, sind wir in etwa hier nicht gläubig? Haben wir etwa die Liebe Gottes nicht? Warum hören wir das? Ja, weil das für uns genauso gilt. Ja, wie? Schau mal. Das gilt für uns auch. Wenn wir die wahren Gläubigen, die die Liebe Gottes in ihren Herzen haben, das heißt, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in euer Herzen ausgegossen. Die haben wir in uns. Nicht laufend an die Ermahnung des Herrn und seiner Apostel erinnern. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe, heißt es. Dann verführen wir die Gläubigen bewusst oder unbewusst. Wenn einer hier reinkommt, sich hinstellt, nette Botschaft verbreitet und ermahnt nicht mehr, sagt, na, das ist jetzt die Liebe Gottes in euer Herzen ausgegossen, ihr habt den Geist der Kindschaft, da passiert nichts mehr. Ihr könnt wieder leben, so wie es euch gefällt, der Geist wird euch schon führen. Passiert nichts. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Passiert nichts. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Sonst würde der Herr uns nie auffordern. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Römer 12,1 schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Ermahne. Tröstet viel, der Apostel Paulus. Ermutigt viel. Aber er ermahnt auch viel. Und wen ermahnt er? Die Kinder Gottes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. In Betracht der Barmherzigkeit Gottes. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was heißt Opfer? Das Kreuz bringen, jeden Tag neu, nur nach dem Willen Gottes leben. Weil die Gefahr tagtäglich da ist. Wieder eigene Wege zu gehen. Die Menschen wollen ihre Vorstellungen realisieren. Ja, was ist ja schlimm daran, sagen sie. Wenn ich mal meinen Willen oder meine Vorstellung oder meine Träume umsetze, das wünscht sich doch jeder. In dieser Welt ja. Warum? Weil alles Lüge ist. Wenn du deinen Willen, deine Träume, deine Vorstellungen umsetzen willst, die nicht in Übereinstimmung mit Gott sind, dann marschierst du auf dem falschen Weg und da wirst du eine blutige Nase nach der anderen. Wenn du Gottes Kind bist, dann wird er dich züchtigen, der wird erlauben, dass du auf die Nase fällst, dass du dir wehtust, dass du irgendwann aufwachst und zur Besinnung kommst. Also frage immer wieder, jeden Tag neu, war das richtig, was ich gedacht habe, was ich gesagt habe oder was ich getan habe? Es fängt immer schon in den Gedanken an. Dort fängt es an. Und dann kommen die Worte und dann kommen unsere Handlungen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Willst du Gott dienen? Gottesdienst, also Gott dienen. Wir sagen oft hier, das ist Gottesdienst, was wir hier machen. Ein Teil, von dem Gottesdienst. Das ist die Versammlung Gottes. Wir sind hier eigentlich zur Versammlung Gottes zusammengekommen. Gott hat eingeladen, der Vater ist jetzt hier unter uns, durch sein Wort, durch seinen Geist, in uns und mitten unter uns. Und wie können wir ihm dienen? Indem wir unser Leiber als wohlgefälliges Opfer darbringen. Im Hebräerbrief lesen wir, und lasst uns aufeinander Acht geben. Das lesen wir auch laufend in der Schrift. Wenn du siehst, dass dein Bruder von dem Weg abirrt und du ihn ermahnst und er auf dich hört, dann hast du sein Leben gerettet. Und hast du damit eine Menge Sünde zugedeckt. Damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Naja, er hat keine Lust mehr auf Gott, lass ihn mal in Ruhe, der wird schon irgendwie kommen. Oder eben nicht. Nein, wir müssen aufeinander Acht geben. Natürlich müssen wir weise sein, wie wir miteinander reden. Aber wenn wir unsere Weisheit begraben und aus der Weisheit Gottes, uns durch die Weisheit Gottes antreiben, da werden auch unsere Worte mit der Liebe Gottes versehen sein. Und das wird Frucht bringen und wird auch den Bruder oder die Schwester helfen, zu Liebe und zu guten Werken zurückzukehren. Das gilt für die wahren Gläubigen der Gemeinde. In Hebräer 10, 25 lesen wir weiter, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Jetzt können wir überlegen hier, ja, wie manche zu tun pflegen, die Versammlung zu verlassen oder nicht zu verlassen. Das ist im Endeffekt gleich, was hier der Schreiber meint, weil die zu verlassen ist auf jeden Fall schlecht. Es gibt einige Pflegen, die Versammlung zu verlassen, einige Pflegen, die Versammlung nicht zu verlassen. Also nicht zu verlassen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Jeden Tag ist näher zur Wiederkunft Jesu. Jeden Tag ist näher. Reinhold sagt immer, er wird jeden Tag in Bezug auf die Ewigkeit jünger. Sein Bruder fragt ihn, ja, du wirst immer jünger. Ja, in Bezug auf die Ewigkeit hast du recht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Mutwillig sündigen. Ja, wenn wir einmal mutwillig gesündigt haben, ist es vorbei. Nein, wenn wir umkehren nicht. Aber wenn wir in der Sünde bleiben, dann heißt es, wir treten Jesu Blut mit Füßen. Und lange wird sein Vater und unser Vater im Himmel nicht zuschauen. Wenn die Selbstprüfung und Umkehr, wir sind bei den Kindern Gottes, und das haben wir jeden Sonntag beim Abendmahl, uns selbst zu prüfen, haben wir die Gelegenheit, gemeinsam hier uns selbst zu prüfen. Aber das soll nicht nur am Sonntag beim Abendmahl sein, sondern eine Daueraufgabe von uns. Wenn wir jeden Tag uns selbst verleugnen, dann werden wir merken, oh oh, irgendwas wollte ich doch nicht verleugnen, will ich doch von mir was mitnehmen. Nein, alles selbst verleugnen. Die neue Natur ja mitnehmen, aber die alte nicht mehr. Dein Kreuz des Gehorsams auf dich nehmen und nachfolgen. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Wenn die Selbstprüfung und Umkehr vom Betrug unterbleiben, denn wird der Gläubige schon hier und auf der Erde von Gott gezüchtigt, damit er nicht mit der Welt für die ewige Verdammnis verurteilt wird. 1. Korinther 11, 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, also das Gericht Gottes fängt auch hier an. Die hier da drin sind, werden jetzt gerichtet. Die nicht da drin sind, werden später gerichtet. Also die Welt wird später gerichtet. Wer Gott jetzt richtet, richtet ihn deshalb, damit er mit der Welt später nicht gerichtet werden. Da hat er keine Chance mehr. Deshalb sollen wir auch, haben wir die Botschaft letzte Woche, wer hat einen Sohn und züchtigt ihn nicht? Wer nicht gezüchtet wird und behauptet, er wäre Kind Gottes, dann ist er ein Bastard. Behauptet was, was nicht stimmt. Sagt, du bist gar nicht mein Sohn. Ich habe dich gar nicht gezeugt. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Diese Aufforderung unseres bleibt in meiner Liebe. Diese Aufforderung bleibt in meiner Liebe. Diese Aufforderung unseres Herrn Jesus beinhaltet ja ganz offensichtlich die Möglichkeit, dass wir uns außerhalb seiner Liebe befinden können. Sonst würden wir nicht nur an dieser Stelle laufend aufgefordert, in der Liebe Jesu zu bleiben. Heißt auch, betrübt den Geist nicht. Warum? Wenn wir den Geist nicht betrüben könnten, würden wir auch nicht aufgefordert, den Geist nicht zu betrüben. Passiert sehr schnell. Dazu sind folgende Worte unseres Herrn zu beachten. Das Gebot der Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also, dass er uns geliebt hat, heißt lange nicht, dass wir seine Liebe haben. Erst müssen wir ihm glauben, dass er uns liebt. Wenn wir ihn geglaubt haben, dann haben wir seine Liebe. Und wenn wir seine Liebe haben, heißt auch lange nicht, dass wir in seiner Liebe bleiben. Die haben wir, aber lassen wir an die Seite. Wir leben unser Leben weiter. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also eigentlich so eindeutig alles. Man braucht nichts zu interpretieren. Das wird immer wieder, ja, das ist alles eine Interpretationssache. Aber kann man eigentlich nichts interpretieren. Und wenn irgendwas unklar ist, dann schauen wir uns die nächste Stelle. Dann lässt kein Raum mehr für menschliche Interpretation. Und wenn das immer noch nicht langt, dann die dritte Stelle. Aber das setzt voraus, dass wir die Wahrheit lieben. Und wir wollen wissen, was der Herr eigentlich damit meint. Also, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Auch der Herr selber hat die Gebote seines Vaters gehalten, damit er in seiner Liebe bleibt. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Er hat sich für uns entschieden und du hast dich für ihn entschieden. Er hat sein Leben für dich gegeben und du gibst dein Leben auch für ihn. Du lebst für ihn. Das gehört sich doch zusammen. Haben wir von der Ja-Wort gehört von Reinhold, das ist aber bei uns allen, wenn wir Ja sagen. Ich lebe für dich, du lebst für mich. Na, du lebst für mich, aber ich nicht. Ja, das ist doch keine Liebe. Der eine sagt, ich liebe dich und ich lebe erst für dich. Und der andere sagt, ja schön, aber ich lebe für mich. Na, das kann man nicht machen, aber mit Gott kann man machen. Merkt das nicht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Aufforderung der Nachfolge. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss sich selbst verleugnen. Muss er sich selbst verleugnen. Das heißt, sein eigenes Leben und seinen eigenen Willen aufgeben. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Täglich, nicht nur einmalige Entscheidung. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Da sehen wir hier die zwei Leben, die hier auch wieder erscheinen. Es ist nicht so, dass wir was verlieren und haben wir nichts mehr. Jetzt habe ich mein Leben verloren, jetzt habe ich kein Leben mehr. Doch, ein göttliches Leben, ein herrliches Leben. Gunti sagt uns immer wieder, er versteht auch die Welt nicht. Wieso wollen die Leute so ein herrliches Leben nicht? Ja, wir verstehen es auch nicht. Wir wissen aber nur eins, wenn Gott ihnen dieses Gnadengeschenk, dass sie glauben, das muss man glauben, dann hat man es. Wenn man nicht glaubt, ist folgerichtig, dass man es ablehnt. Also wir verlieren unser altes Leben, aber wir haben noch viel besseres Leben, das Leben aus Gott. Und wir haben hier zum Abschluss ein Zitat. Reinhold hat das im Laufe dieser Woche irgendwo gelesen und da haben wir ein bisschen hin und her getauscht und haben gesagt, wir wollen euch oder mit euch dieses Zitat auch teilen. Das ist von Coach, Michael Coach, glaube ich, heißt es. Am Ende ist der Name auch erschienen. Von Bibelbund, glaube ich, gell? Und das ist jetzt hier dieses Zitat. Michael Koth schreibt, das praktische Leben vieler Christen nähert sich zusehends dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Manchen sind Bibelverse dabei vollkommen egal, weil Glaube für sie nur noch darin besteht, ein Leben nach dem Tod für wahrscheinlich zu halten. Also das heißt, sie glauben es nicht, aber es könnte sein, wissen wir nicht. Und darauf zu vertrauen, dass Gott hier auf der Erde schon alles segnet, was sie bereits für sich geplant haben. Also sie planen, Gott soll segnen. Gute Rollenverteilung. Gefällt Gott. Eine wirkliche Lebensveränderung wird zumeist nicht einmal in Betracht gezogen. Dass man umkehrt, ja wie, ich habe doch ja gesagt, jetzt soll er liefern. Was man sich wünscht, wird als richtig erklärt. In die eigenen Entscheidungen will man sich weder von Gott noch von Glaubensgeschwistern hineinreden lassen. Andere Christen spüren noch ein vages geistliches Unwohlsein. Doch statt sich der Prägung Gottes auszusetzen und dann auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, suchen sie intensiv nach Möglichkeiten, klare biblische Aussagen wegzuerklären. Die einfachste Strategie ist dabei natürlich die Feststellung, dass Gott genau zu dieser Frage schweigt und deshalb alles erlaubt ist. Wenn sich dann doch eine biblische Anweisung findet, dann wird erklärt, das gelte nur für die damalige Zeit. Wir sind doch aufgeklärte Menschen, heißt es oft. Kann man doch nicht an Jungfrau Geburt glauben, Himmel und Hölle und so weiter, so ein Schmarrn. Wozu haben wir die Aufklärung? Das ist schon 200 Jahre her. Du bist so altmodisch und unbelehrbar. Heute sei alles anders, entweder weil wir als Christen heute im Zeitalter der Freiheit und Gnade leben oder weil die Ausgangslage heute halt ganz anders sei als in alten Israel oder zur Zeit des Paulus. In Wirklichkeit aber wollen die betreffenden Christen gar nicht mehr auf Gott hören. Sie suchen lediglich noch einen einfachen Weg, das stille Rufen ihres Gewissens zu beruhigen. Das war ein Zitat von Michael Koth, Bibelbund. Fanden wir schön formuliert, trifft auch den Punkt. Und zum Schluss eine Stelle aus dem 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat nicht Gott. Wer in der Lehre bleibt, wer im Wort bleibt, bleibt in Gott. Warum? Weil Gott das Wort ist. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Amen. Wir verabschieden uns auch von den Zuhörern, Zuschauern und wünschen Gottes Gnade, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.